Donald Trump will einen Deal machen mit dem Iran, so hat er es ausgedrückt. Der US-Flugzeugträger in der Straße von Hormus könnte aber auch andere Schlüsse zulassen. Seit die Proteste im Iran brutal niedergeschlagen wurden, mit tausenden Toten. Seitdem wird darüber spekuliert, ob die USA einen Militärschlag gegen das mörderische Regime planen. Für morgen sind Gespräche im Oman angesetzt, geführt von Trumps Team Witkoff-Kuschner. Auf der Agenda steht vor allem das Atomprogramm. Ob das diese Gespräche der Opposition aber helfen werden in ihrem Kampf gegen die Mullahs, das ist völlig unklar. Trump droht Iran zwischen Eskalation und Verhandlung. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin. Das sind meine Gäste. Bijan Dzirsaray ist bei uns, ehemaliger FDP-Generalsekretär. Er war im Bundestag bis 2025. Jetzt ist er Kämmerer im Rheinkreis Neuss. Sie sind in Teheran geboren und mit 11 Jahren sind Sie von Ihren Eltern für die Ausbildung hier zu Verwandten nach Deutschland geschickt worden. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und Experte für islamistischen Terrorismus und er gehört der Forschungsgruppe Nahe Osten und Afrika für die Stiftung Wissenschaft und Politik an. Ich begrüße Andreas Reinecke, Diplomat, Direktor des Deutschen Orient-Instituts und 2012 und 2013 waren Sie EU-Sonderbeauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten. Melinda Crane ist bei uns, US-Journalistin mit Wohnsitz in Berlin. Sie war politische Chefkorrespondentin, Senior Political Analyst bei Deutsche Welle TV. Herzlich willkommen. Herr Dzirsaray, Auslöser ja für diesen neu entstandenen Druck nochmal auf die iranische Führung waren diese Proteste im Januar, die alle ja sehr erschüttert haben, vor allen Dingen auch die Zahl der Toten, die man jetzt nach und nach erfährt. Was hören Sie im Moment aus dem Land? Weil man hat den Eindruck, es gibt kaum noch Proteste, stimmt das?
Vielleicht im Moment nicht. Allerdings, das Land hat sich oder die Gesellschaft hat sich auch und vor allem die Stimmung im Land hat sich verändert, massiv verändert. Die Menschen sind sich darüber im Klaren, also die überwiegende Mehrheit der Iraner sind heute der Meinung, eine Reform der Islamischen Republik, das reicht uns nicht, sondern die Menschen wollen die Abschaffung der Islamischen Republik. Und das ist glasklar die Position, übrigens auch in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, da besteht diese gemeinsame Positionierung. Ich glaube, dass das Regime im Grunde genommen diese Form des Protestes nicht mehr im Griff bekommt. Ich glaube nicht, dass die Islamische Republik sich halten wird. Denn selbst wenn es jetzt danach aussieht, als hätte man wieder die Kontrolle, zumindest über die Straße, kurz- oder mittelfristig wird es wieder Unruhen geben, bis die Menschen ihre Ziele erreicht haben.
Mhm. Herr Reinecke, sehen Sie das ähnlich? Sind diese Proteste ja entscheidend auch dafür, dass überhaupt ja dieser Druck noch mal jetzt aufgebaut wird? Und sehen Sie es auch so, dass das Regime eigentlich es nicht überleben kann?
Das Regime steht jedenfalls enorm unter Druck. Es steht ja nicht nur unter Druck von seitens der Bevölkerung. Es hat ja verschiedene Probleme. Also die Nachfolgefrage des Ayatollah Khamenei steht natürlich schon seit Jahren auf dem Programm. Es ist völlig unsicher, wie es da weitergehen wird. Der militärische Druck und dann natürlich auch die Tatsache, dass sie eigentlich keine Freunde mehr von außen haben. Die Russen können sie kaum schützen, Chinesen unterstützen sie auch nicht wirklich. Sie haben keine ihre Proxys, die sie eigentlich dort haben wollten, wie Hezbollah und Hamas, sind auch nicht mehr da. Also sie sind schon in einer großen Zwickmühle. Sie stehen, würde ich sagen, am Rande, aber der letzte Schritt, also das Ende, ist allerdings auch sehr schwierig. Wenn man das mal vergleicht mit anderen revolutionären Situationen, die wir haben, merken wir, wie kompliziert es ist, selbst diesen letzten Schritt zu machen. Also wir haben Venezuela, wir haben Irak, wir haben Afghanistan, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber es ist noch nicht getan, das muss man auch deutlich sagen.
Mhm. Frau Crane, welches Interesse haben die USA im Iran? Sie haben seit vielen Jahren nicht miteinander verhandelt. Morgen soll es diese Gespräche jetzt geben. Was bedeutet das, dass man zumindest widerspricht?
Also erstmal die Interessen von Donald Trump. Trump möchte tatsächlich verhandeln, weil er unbedingt einen besseren Deal durchsetzen will, als Barack Obama es damals gemacht hat. Man erinnert sich vielleicht, dass eine der ersten Taten von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit war der Ausstieg aus dem sogenannten JCPOA, aus diesem Vertrag zur Regelung des Atomprogramms von Iran. Und seit 2016, seit seiner Wahlkampagne, hat er gegen diesen Vertrag geschimpft und gesagt, er würde es besser hinbekommen. Er würde auch das ballistische Raketenprogramm mit reinnehmen. Er würde auch die Unterstützung für die Milizen im Nahen Osten mit reinnehmen. All das ist jetzt auf der Liste von den Forderungen von Donald Trump. Also das ist sein erstes Interesse. Sein zweites Interesse aber, und das ist das Interessante an dieser Zwiespaltigkeit, im Moment ist er sehr ermutigt von dem vermeintlichen Erfolg in Venezuela. Und das heißt, wenn es zu einem militärischen Schlag käme, könnte er durchaus glauben, dass er da auch ganz gut abschneidet, auch zu Hause. Vieles, was er macht, gilt also natürlich seinem Ansehen in Amerika. Und das kann aber auch sehr problematisch sein, denn Iran ist nicht Venezuela. Und eine militärische Aktion dort hätte sicherlich ganz andere Konsequenzen, die vielleicht nicht so klar im Blick sind.
Herr Steinberg, wie beurteilen Sie es? Wie sehr ist diese Entwicklung da jetzt im Nahen Osten eine Gefahr für die ganze Region? Oder sind wir gerade in einem Prozess, wo wir sagen, ja, es ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung?
Also ich glaube, dass man auf keinen Fall sagen kann, dass das eine positive Entwicklung ist. Ganz einfach, weil wir ja überhaupt nicht wissen, was passiert. Wir sind schon vollkommen ratlos ob der Frage, ob es denn jetzt zu einem amerikanischen Militärschlag kommen wird. Wir sind vollkommen ratlos ob der Frage, ob das Regime in Teheran überhaupt nur Verhandlungen über diese drei Aspekte zustimmen kann. Also Atomabkommen, Raketenprogramm und Milizen in der Region. Deswegen glaube ich, ist das noch ein bisschen früh. Die erste Frage, die sich mir immer stellt, ist, inwieweit denn diese Szenarien eines Sturzes des Regimes überhaupt realistisch sind. Mal unabhängig davon, ob es zu einem Militärschlag kommt oder nicht. Und ich bin da sehr viel pessimistischer. Ja, natürlich teile ich diese Vision eines Sturzes der Islamischen Republik. Wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass es wünschenswert wäre, dass diese Herren abtreten. Aber ich glaube eher an einen Regimewandel als einen Sturz des Regimes, weil doch die letzten Ereignisse und auch die Proteste der Vergangenheit gezeigt haben, was für eine Beharrungskraft dieser militärisch-geheimdienstliche Komplex hat. Revolutionsgarden, Armee, die dazugehört. Zu dieser Machtbasis. Die Milizen, die Basij, Teil der Revolutionsgarden, das Geheimdienstministerium. Und es zeigen sich in all diesen Jahren überhaupt keine Anzeichen für Brüche innerhalb dieses Komplexes. Die können natürlich auftreten, gerade wenn der oberste Führer stirbt. Aber auch dann, was ist denn das realistische Szenario? Aus meiner Sicht werden die Demonstranten alleine dieses Regime nie stürzen. Das Regime kann sich nur selbst stürzen.
Ja, Herr Cesarei, hoffen die Menschen aus der Opposition dann jetzt auf die USA?
Ja, das kann man so sagen. Das war übrigens auch bei den Demonstrationen auch zu hören. Also wir neigen ja in Deutschland und Europa sehr kritisch, vor allem über die Trump-Administration zu sprechen. Aber Trump, übrigens auch Netanyahu, das sind Hoffnungsträger gerade bei den Menschen im Iran. Denn die Menschen im Iran glauben tatsächlich, alleine werden sie es nicht schaffen. Sie haben keine Waffen, sie haben nur die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen. Und dieses Regime antwortet maximal brutal mit Gewalt. Deswegen glauben die Menschen, Unterstützung oder Erfolg ihrer Revolution wird es nur geben, wenn externe Faktoren, also von außen, sprich USA und Israel, unterstützen. Übrigens gehen wir noch ein bisschen zurück. Der 12-Tage-Krieg im letzten Jahr Sommer, das hat ja massiv dazu beigetragen, dass wir heute da sind, wo wir sind. Wenn dieser Krieg nicht wäre, wenn die gezielten Schläge, militärischen Schläge Israels, aber auch USA nicht wären, dann wäre dieses Regime heute weitaus stärker. Das heißt, dieses Regime ist angezählt und militärisch angezählt. Und die Iraner wissen auch, dass das, was dieses Regime über viele Jahrzehnte erzählt hat, wir sind die Macht, die militärische und politische Macht im Nahen und Mittleren Osten, das ist so nicht mehr haltbar. Vor allem, deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass dieses Regime sich nicht mehr halten wird. Und das spüren die Menschen auf der Straße und das motiviert sie zusätzlich.
Ja. Das Interessante ist, Die ersten Drohungen, die Donald Trump ausgesprochen haben, waren, als die Proteste hochliefen. Ja. Und da hat er die Sache der Protestierenden eigentlich angenommen. Aber die Rhetorik aus Washington hat sich seitdem eigentlich verändert. Und dieser Punkt ist weit unten auf der Liste seiner Forderungen. Und das hat sicherlich auch mit der innenpolitischen Situation in den Vereinigten Staaten. Weniger als 40% der Amerikaner sagen, die Sache in Venezuela sei eine gute Idee gewesen. Und sobald man in den USA das Gefühl hat, und das gilt gerade für die MAGA-Basis von Donald Trump, dass die Amerikaner sich verwickeln könnten in eine Situation, wo zum Beispiel Regime-Change oder Boots on the ground, wie wir sagen, also dass vielleicht sogar Streitkräfte dort notwendig wären, schlägt die Stimmung um. Und dieses Venezuela-Vorbild ist wirklich schwierig, denn also da war es sehr leicht, Maduro einfach aus Venezuela rauszufliegen und in ein Gefängnis in New York unterzubringen. Ich glaube, das Regime in Teheran zu stürzen, ist eine ganz andere Nummer.
Ja. Die Frage ist, Herr Reinicke, was Donald Trump wurde schon ja gefeiert für diesen Schlag im Juni, diesen Präzisionsschlag da. Also was glauben Sie, welche Interessen da die USA wirklich vertreten?
Ja, das wissen wir eben nicht. Herr Steinmeier hat ja eben die drei Interessen genannt, die Sie die haben. Rubio hat ja auch noch das vierte genannt, so, also er hat es fast nachgeschoben, nämlich dass er die eigene Bevölkerung besser behandeln soll. Also diese amerikanische Interessenlage ist nicht so ganz klar. Ölversorgung, ja, das ist sicherlich deutlich, aber ich glaube schon, dass es einfach auch eine Krise ist. Die haben ja beschrieben, wie auch seine eigene Motivation sein könnte. Aber wenn man jetzt tatsächlich mal vergleicht, also nehmen wir mal Weißrussland als ein Thema, da waren ja auch Hunderttausende wochenlang auf den Straßen und sie haben es nicht geschafft. Und sie haben es allerdings auch deswegen nicht geschafft, weil Lukaschenko eben Putin als großen Starkmann im Hintergrund hatte. Das ist jetzt bei dem iranischen Regime nicht so. Nach dem Juni haben sie auch noch einen großen Fehler gemacht. Die Bevölkerung war ja durchaus kritisch gegenüber den Angriffen und wollte auch keinen Krieg. Aber anstatt auf sie zuzugehen und zum Beispiel die Wirtschaftslage zu verbessern, haben sie noch verschlechtert. Also da haben sie die letzte Chance verspielt. Jetzt geht es um die Verhandlungen. Die Iraner sind ausgebucht. Verhandler, sie versuchen immer rauszuzögern. Das sieht man jetzt schon an der Verhandlungsstrategie für Oman. Also ich fürchte, sie werden sich da verzocken, sodass ich fürchte, die Wahrscheinlichkeit, dass es in irgendeiner Art und Weise eine militärische Aktion geben wird, doch ziemlich hoch ist.
Mhm. Ja, Herr Steinmeier, was bedeutet das, wenn die Gespräche scheitern, wenn es da nicht zu irgendeiner Annäherung kommt?
Dann braucht es immer noch eine Entscheidung von Präsident Trump. Und da müssen wir immer damit rechnen, dass er noch einmal einen Schritt zurück macht. Deswegen bin ich da vollkommen...
Trump always chickens out, Taco.
Yes. Aber wir haben ja ein ganzes... Wir haben schon mehrere Präzedenzfälle. 2019 hat Präsident Trump schon einen Militärschlag angeordnet gegen iranische Ziele. Da war allerdings der Anlass ein Angriff der Iraner auf saudi-arabische Ölanlagen. Und im letzten Moment hat er zurückgezogen. Mit solchen Überraschungen in beide Richtungen müssen wir immer wieder rechnen. Ganz einfach deshalb, weil es eben etwas... Ich glaube, Sie haben es gesagt, was ganz anderes ist, ob man eben Venezuela angreift oder den Iran angreift. Und ich denke, dass langfristig oder dass das, was wir sehen in den letzten Wochen, diese Veränderung in den Zielvorstellungen. Erst ging es um die Demonstrationen, dann ging es um die drei großen Themen der letzten Jahre. Atomabkommen, Raketenprogramm, Milizen in der Region. Dass die im Vordergrund stehen werden und darauf vertraue ich etwas, dass innerhalb der amerikanischen Regierung sich auch die Einsicht durchsetzen könnte, dass das amerikanische Interesse, das ureigenste amerikanische Interesse nicht der Sturz des Regimes ist, sondern dass dieses Regime nicht in den Besitz von Atomwaffen kommt, dass dieses Regime nur ein begrenztes Raketenprogramm unterhält und dass dieses Regime die Unterstützung für die Houthis an erster Stelle, sind die stärksten Verbündeten im Moment, für die Hisbollah und die Hamas einstellt. Und das wäre eine schlechte Nachricht für die Opposition im Iran, aus meiner Sicht aber eine sehr vernünftige, machtpolitische Herangehensweise für die Amerikaner und auch für uns.
Darf ich kurz sagen, es gibt Berichte aus Kreisen um Trump herum und auch um Marco Rubio, um den Außenminister in den Vereinigten Staaten, dass sie tatsächlich Venezuela auch als Playbook für die Zeit nach einer militärischen Aktion sehen, dass sie dann vielleicht nicht wirklich ein volles Regimewechsel, sondern mit bestimmten moderateren Kräften.
Die gibt's aber nicht.
Ja, ja, eben. Das ist das Verwunderliche. Ja. Immer wieder war das in der amerikanischen Geschichte eine Behauptung, es gäbe Kräfte, mit denen wir doch zusammenarbeiten können. Ja. Und dann würde man angeblich nach Marco Rubio versuchen, eine Art Fernsteuerung und natürlich auch Ölübernahme, ähnlich wie in Venezuela. Ich finde das sehr weit hergeholt. Aber
und Marco Rubio ist ja auch nicht da, ist ja nicht derjenige, der mit am Tisch sitzt da im Oman.
Nein,
das sind ja wieder Witkow und Kushner.
Also ich selbst habe das auch über viele Jahre gedacht, dass im Iran wirklich ein Wettbewerb stattfindet zwischen konservative Kräfte und Reformkräfte. Machen wir uns nichts vor. Das hat es nie gegeben. Das war im Grunde genommen auch ein Stück, es waren Narrative, die bewusst auch vom Regime erzeugt wurden. Und eine Sache können die Menschen im Iran nicht mehr hören. Gerade diese Auseinandersetzung zwischen den sogenannten Reformern. In der Islamischen Republik Iran gibt es keine Reformkräfte. Es gibt sie nicht. Und das wollen die Menschen auch nicht. Die Menschen wollen ein anderes System. Und wenn dieses Regime verschwindet, ist das im Interesse der Vereinigten Staaten und es ist übrigens im Interesse Europas, weil diese Region nun mal vor unserer eigenen Haustür liegt. Dieses Regime, solange dieses Regime existiert, wird sich auch nicht auf Verhandlungen einlassen. Wir haben das ja mit dem Atomabkommen mitbekommen. Ich war in den ersten Jahren des Atomabkommens begeistert, dass so etwas zustande kommt. Später musste ich leider auch selbst feststellen, auch für mich persönlich, dass das Abkommen am Ende des Tages nur für dieses Regime was bringt. Denn genau das ist ja passiert. Dieses Regime hat im Schatten des Atomabkommens ein Raketenprogramm aufgebaut.
Also war es richtig, dass Trump das aufgekündigt hat?
Es war völlig richtig aus meiner Sicht. Und ich habe das damals auch begrüßt. Das wollte in der deutschen Debatte im Auswärtigen Ausschuss, dachten die damals, das ist ja ganz komisch, was der hier erzählt. Das war völlig richtig. Denn dieses Abkommen hat am Ende des Tages die Position des Regimes gestärkt. Unter dem Schatten des Abkommens haben die Iraner ein Raketenprogramm aufgebaut. Sie haben ihre Proxys im Nahen und Mittleren Osten gestärkt. Und vor allem die Revolutionsgarden und dieses Regime insgesamt, die Geheimdienste, haben noch mal zusätzlich ihre Position innerhalb des Landes gestärkt. Das heißt, dieses Abkommen, auch wenn die Idee dahinter völlig richtig war, die Iraner haben dieses Abkommen missbraucht. Und das, ich war dankbar.
Die Frage ist nur, ob Donald Trump es deshalb aufgekündigt hat.
Ja, aber die entscheidende Frage ist, die Amerikaner oder die Trump-1-Administration hat ja die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Wir in Europa, wir haben ja bis zum Schluss sogar dran festgehalten und haben geglaubt, dass es in irgendeiner Form funktioniert. Und es hat nicht funktioniert.
Okay, würde ich ja gerne mal hier, würden Sie dem widersprechen?
Nein, würde ich nicht widersprechen. Man lernt ja auch. Also man hat es vielleicht damals geglaubt und der Ansatz war richtig, aber die Erfahrung zeigt eben so, wie es ist. Wir haben natürlich jetzt noch eine zweite Situation, die wir noch nicht ganz abschätzen können, nämlich wenn wir über die mögliche Nachfolge sprechen, wie geht es dann nachher weiter, ist es immer auch eigentlich wichtig, eine Person zu haben. Wir haben das in Syrien gesehen, die syrischen Oppositionellen haben sich 13 Jahre lang miteinander verhandelt, alle waren sie gegen Assad, aber alle fanden, dass sie selbst die besseren Präsidenten waren. Wir haben natürlich jetzt zwei Optionen. Die eine ist der Sohn des Schahs, der jetzt aufgebaut wird von außen. Also anders als im Irak ist er schon jemand, der eine gewisse Autorität hat. Er ist jetzt ja auch zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Also er wird da schon präsentiert.
Also aber von wem wird er aufgebaut?
So, das ist eben die Frage. Es gibt aber in der Tat, das haben wir gesehen bei den Demonstrationen in Iran, wohl auch Schilder von ihm hochgehalten worden. Ob er aber dann die letzte, die von allen akzeptiert wird, das wissen wir jetzt im Augenblick schon nicht. Deswegen ist natürlich die zweite Frage, gibt es andere Personen im Lande, die sich, wenn es soweit ist, entsprechend profilieren können. Der Vorteil ist, es gibt keine, die sichtbar sind. Das hat auch einen Vorteil, denn dann können sie nicht verhaftet und erschossen werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da unter der Oberfläche Personen gibt, die eine Führungsrolle einnehmen können. Die Iraner sind natürlich auch ein ganz erfahrenes Volk, ein altes Kulturvolk, die wissen, wie Demokratie geht. Das ist natürlich eine Spekulation, aber ich würde da sagen, das ist vielleicht eine etwas günstigere Situation als im Irak. Aber leider wird man das erst sehen, wenn es soweit ist. Und soweit ist es eben noch nicht.
Dann bleiben wir mal direkt noch mal eben bei Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schah. Herr Jezerei, wie sehen Sie den?
Also zur nüchternen Analyse gehört, dass er das Gesicht der Revolution ist im Iran. Das ist ja das, was die Menschen wollen. Man muss einen Punkt aber zur Differenzierung sagen. Die Menschen im Iran, das ist mein Eindruck, die Menschen im Iran wollen Herrn Pahlavi. Aber sie wollen nicht Herrn Pahlavi als einen König so quasi wie in der Zeit seines Vaters. Sondern die Menschen im Iran wollen im Kern eine Demokratie. Ob der König dabei ein Symbolfigur ist, ob Herr Pahlavi später ein Präsident ist oder ein Ministerpräsident, was auch immer, er wird hauptsächlich als die Symbolfigur gesehen. Iraner, das ist ein Volk mit sehr viel Tradition, 2500 Jahre Erfahrung mit Monarchie, die im Grunde genommen 1979 abgeschafft wurde. Also er ist schon über Jahre auch die Figur
gewesen.
Es war
aber auch ein hartes Regime unter dem Schah.
Man kommt heute zu einer ganz anderen Bewertung des Regimes unter Herrn Pahlavi, also des Schahs. Und zum Teil sind es eine ganz andere Situation, als uns das damals 1979 die Revolutionäre, ob von links oder Islamisten, dargestellt haben. Auch da lohnt es sich, die Dinge differenziert zu sehen. Ich glaube, die Menschen im Iran, darum geht es letztendlich und nicht unsere Meinung als Menschen, die fern sind, die wollen Herrn Pahlavi zurück und das ist das Gesicht der Revolution.
Ja, Herr Steinberg, machen wir mal kurz diesen Exkurs auch in die Geschichte. Also wenn Herr Pahlavi jetzt der neue Hoffnungsträger ist, wie ist es überhaupt so, also wie ist der Iran so geworden, wie er jetzt ist und dass sich dieses Regime 40 Jahre hält?
Nun, dieses Regime hält sich, weil es ganz ungeheuer entschlossen war, an der Macht zu bleiben und alles richtig gemacht hat im Jahr 1979, 1980. Einschließlich der Gründung einer Parallelarmee, der Revolutionsgarden und all dem, was dann daraus erwachsen ist. Ich glaube, die Frage, wer denn da vielleicht auf die Islamische Republik folgen kann, auf Herrn Khamenei folgen kann, ist ohnehin verfrüht. Ich bin mir nicht so sicher, was die Menschen im Iran wollen und ob sie wirklich da den Sohn eines, zumindest etwas unangenehmen Autokraten zurückhaben wollen. Aber ich glaube, die entscheidendere Frage ist das überhaupt eine realistische Option? Ich habe es eben schon einmal angedeutet, dieses Regime kann sich nur selbst stürzen. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass Machtkämpfe ausbrechen, wenn jetzt der oberste Führer stirbt, wenn sein Nachfolger nicht allgemein anerkannt ist. Das war bis vor kurzem der ehemalige Präsident Raisi. Der ist nun bei einem Helikopterabsturz gestorben. Deswegen wissen wir nicht so ganz genau, wer folgt. Deswegen gibt es auch diese Möglichkeit von Konflikten. Aber solange sich dieses Regime so einig, so entschlossen und so machtbewusst zeigt, ist aus meiner Sicht die Frage nicht, ob da irgendein abgehalfteter Sohn eines Ex-Monarchen aus den USA, aus Kalifornien, vielleicht irgendwann nach Iran zurückkehrt, sondern die Frage ist, wer in diesem Regime ist vielleicht die Alternative für die nächsten Jahre? Darüber müssen wir nachdenken. Es gibt da einige Personen aus dem Umkreis der Revolutionsgarden, die sich vorbereiten. Wir wissen auch, dass der Klerus in einem neuen Regime nach dem obersten Führer Khamenei, dass der eine weniger wichtige Rolle spielen wird. Und wir müssen uns angucken, ist es vielleicht Herr Kalibaf, ist es vielleicht Herr Larijani, der die Machtbasis haben könnte, um in diesem Regime diesen Wandel anzuführen. Die Opposition, die ist schwach, die ist zerstritten, die hat aus meiner Sicht überhaupt keine Aussicht, in diesem Land in den nächsten Jahren eine Rolle zu spielen.
Ja, es sei denn, die Revolutionäre zerfleischen sich selbst. Eine Person von außen, die einen könnte sie, ich merke schon, Herr Jezera,
also,
Sie.
Also zunächst einmal, wir sollten Respekt haben vor der Revolution der Menschen im Iran. Und wir sollten das nicht umdeuten. Und das, was die Menschen sagen, ist aus meiner Sicht, was die überwiegende Mehrheit der Menschen sagt, ist eindeutig. Und das ist nun mal Reza Pahlavi, ob es uns passt oder nicht passt. Und wir sollten übrigens aus strategischen Gründen im Westen froh darüber sein, dass eine Figur wie Reza Pahlavi überhaupt existiert. Der Mann ist pro-westlich, der ist ein Demokrat. Wollen wir denn weiterhin in der Region auf Linke oder auf Islamisten setzen oder moderne Islamisten oder moderate Islamisten? Das kann nicht die Lösung sein. Und deswegen soll man froh sein, dass eine solche Figur, eine echte quasi Alternative zu diesem System im Iran existiert. Und das wird von den Menschen übrigens auch dort so gesehen. Man hat kein Verständnis dafür, dass wir in Europa uns nicht solidarisieren mit dieser Freiheitsbewegung und stattdessen daneben stehen und kritisch, was passiert eigentlich, wenn dieses Regime scheitert? Ich kann Ihnen sagen, was passiert, wenn dieses Regime scheitert. Wenn dieses Regime scheitert, ist das ist das ein Riesenvorteil für die gesamte Region. Denn dieses Regime ist Vater oder Mutter der gesamten Konflikte, die im Nahen und Mittleren Osten übrigens heute existieren. Über die Proxys und diese Dinge haben wir gesprochen. Das heißt, das ist ein Game Changer in dieser Region, wenn dieses Regime verschwindet.
Ja, die Frage ist nur, wie kann es verschwinden? Also wo gibt es einen Punkt? Also
was, und was passiert auf dem Weg dahin?
Ja. Erstmal ist die Frage, wie kommt man dahin? Und vielleicht nur noch mal zu dem Sohn. Wir haben ja in Syrien auch das Beispiel. Also al-Sharaa ist ja, weiß Gott, nicht jemand, den sie alle A auf dem Zettel hatten, B, den man besonders gut findet bei seiner Herkunft. Er hat sich aber durchgesetzt. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Welche Person setzt sich nachher machtpolitisch durch? Ob das der Sohn des Schahs sein wird oder nicht, das wissen wir nicht. Aber noch sind wir ja gar nicht so weit. Wir sind immer in der Frage, wird es überhaupt kippen, das Regime? Und da, glaube ich, hat Herr Steinberg durchaus recht, da zu warnen. Denn die haben zwar, stehen zwar mit dem Rücken zur Wand, aber sie haben zwei Trümpfe in der Hand, die ziemlich brutal sind. Das eine ist der Angriff aufs eigene Volk. Das eigene Volk wird ermordet, so wie wir es gesehen haben. Ein ganz furchtbarer Trumpf. Und der zweite ist natürlich auch, wenn das Regime auseinanderfallen würde, riskieren wir so eine ähnliche Entwicklung wie der Islamische Staat und anderen Vorzeichen und so weiter, aber eine Aufsplitterung von Gruppen, die in den Untergrund gehen und natürlich das ganze Land, die ganze Region anders destabilisieren können. Das ist natürlich auch für die Leute, die das tun, nicht besonders lustig, um es mal etwas zynisch zu sagen, sondern man möchte sicherlich auch gerne anders haben. Deswegen ist natürlich die Frage, wie können wir jetzt in diesen Augenblicken Verhandlungen oder kann man in diesen Augenblicken die Verhandlungen jemanden aus dem Umfeld rausbrechen? Das ist ja das Venezuela-Beispiel gewesen, wo man das offensichtlich lange vorbereitet hat. Die hat man viel weniger Zeit. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Ob es Verhandlungen irgendwo ganz anders gibt, weiß ich auch nicht. Das wäre sozusagen der Weg, den man jetzt gehen könnte oder gehen müsste. Ob das passiert, erzieht sich unserer Kenntnis aber. Und ob das Erfolg hätte, weiß ich natürlich auch nicht. Aber das wäre der Weg, wie man das Regime möglicherweise kippen könnte, indem man Unterstützer sagt, ihr könnt besser leben, wenn ihr mit uns das macht, als wenn ihr so weitermacht wie bisher.
Wir haben einige Ländernamen schon gehört. Was der Name, der bisher nicht gefallen ist, ist Irak. Und ich muss sagen, diese Gerede darum, Exilkräfte zurückzubringen und das soll die Lösung werden, habe ich fast traumatische Erinnerungen an Dick Cheney und so weiter, die dachten, so lösen wir die Sache. Und was stattdessen passiert ist, war auch regional komplett destabilisierend, Chaos. Und,
aber glauben Sie tatsächlich, dass die Trump-Administration auch jetzt so weit geht?
Nein, sie arbeiten nicht im Moment so stark mit der Idee von Pahlavi. Aber deswegen für mich ist die Hoffnung, auf Pahlavi zu setzen, schon problematisch. Denn genau dieses Muster haben wir immer wieder gesehen, dass man denkt, Exil, Politiker können eine Lösung sein und dann sind sie es nicht.
Ich glaube, das iranische Volk muss das entscheiden.
Genau. Und bei dieser Revolution, sage ich mal, bei der Protestbewegung, die werden ja irgendwo auch ihre Meinung gebildet haben, die Leute. Und wenn die zu der Schlussfolgerung gekommen sind, dass das die Lösung ist, dann ist das der Wunsch.
Würden Sie denn sagen, dass die Opposition so einig ist?
Nein, ich will nur ganz kurz sagen, im Irak war das ja nicht der Fall. Sie können an der Stelle nicht Iran mit Irak vergleichen. Übrigens, man kann auch die Situation im Iran nicht mit dem sogenannten arabischen Frühling vergleichen. Der Iran ist ein Staat mit sehr viel Tradition. Der Iran hat heute eine Gesellschaft, die übrigens in der Lage ist, Demokratie zu praktizieren. Also für eine Demokratie brauchen sie ja nicht nur eine Verfassung, sondern sie brauchen auch Demokraten, die quasi die Demokratie mit Leben erfüllen. Und das ist im Iran vorhanden. Das ist eine Gesellschaft, jung und auch extrem gut ausgebildet. Da ist die Voraussetzung gegeben. Hätten wir morgen freie Wahlen im Iran und da würden unterschiedliche Gruppen antreten und Herr Reza Pahlavi wäre einer dieser Kandidaten, er würde diese Wahl haushoch gewinnen. Und ich glaube, das ist eine ganz klare Botschaft, die man so aus dem Iran mitnehmen kann.
Was ich nicht ganz verstehe, wenn Sie sagen, die sind demokratisch, sind gut ausgebildet, das passt ja eigentlich nicht zu dem, wie dieses Regime agiert. Also wie kommt das?
Es ist auch die Erfahrung. Ich meine, letztendlich haben die Iraner eine Erfahrung gemacht, die übrigens in der arabischen Welt nach dem arabischen Frühling nicht vorhanden war. Viele Menschen in der arabischen Welt haben zum Beispiel den politischen Islam als Lösung gesehen oder Islamismus tatsächlich als Lösung gesehen, als Alternative für die Zukunft. Im Iran haben die Menschen genug Zeit gehabt, die letzten Jahrzehnte rauszubekommen, was der politische Islam bedeutet. Mhm. Es ist übrigens auch ein Kulturkampf, was gerade im Iran stattfindet. Die Menschen im Iran haben die Nase voll von dem politischen Islam. Sie wollen nicht mehr von Islamisten regiert werden, sondern sie wollen eine westliche, moderne Demokratie. Und wir sollten im Westen froh sein, dass unsere Werte, über die sehr oft auch in der innenpolitischen Diskussion auch betrachtet wird. Wir sollten froh sein, dass unsere Werte immer noch so hoch und attraktiv sind. Und deswegen bin ich auch immer wieder enttäuscht zu sehen, wie skeptisch diese Bewegung, diese Freiheitsbewegung im Iran gesehen wird.
Mhm. Da kann man ja auch nochmal nach Europa schauen. Und also der iranische Außenminister Araghchi hat ja jetzt den Bundeskanzler Friedrich Merz sehr scharf kritisiert, hat ihm politische Naivität einen widerwärtigen Charakter vorgeworfen und Hoffnung auf einen Regierungswechsel in Berlin geäußert. Herr Steinberg, ist das so ein, muss man da überhaupt drüber sprechen? Oder was bedeutet das für eine Äußerung?
Ja, über einen Regierungswechsel in Berlin reden wir dieser Tage schon aufgrund des Eises. Aber ich glaube,
das ist aber nur die Stadt Berlin, das Land Berlin.
Genau, das ist nur die Stadt Berlin. Nein, das ist natürlich eine interessante Aussage, vor allem deshalb, weil die Aussage zeigt, dass die Bundesrepublik Deutschland in Teheran ernster genommen wird als vielleicht hier in Berlin. Wir sind ja doch immer sehr, sehr kritisch, was den Einfluss der Bundesrepublik im Nahen Osten angeht. Aber es gibt so einige Beobachtungen, die zeigen, dass vor allem die Sanktionen, die Europäische Union mitträgt, eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Wir haben das gemerkt, 2018 haben die Amerikaner Sanktionen wieder eingeführt. 2019 kam es zu Protesten wegen der hohen Benzinpreise. Dann jetzt letzten Oktober sind die UN-Sanktionen auch auf Druck der Europäer wieder eingeführt worden. Kurz darauf kommt es auch zu sozialen Unruhen. Ich würde das als positives Zeichen nehmen. Das, was die Bundesrepublik tut, das findet Resonanz. Vielleicht sind wir nicht ganz so machtlos, wie es ab und zu scheint. Gerade Wirtschaftssanktionen, die treffen die Iraner hart. Und das zeigt, wenn wir eine Veränderung wollen, sei es jetzt, dass wir auf einen Regimesturz hoffen oder eben auf einen Verhaltenswechsel, dann sind diese ganzen Wirtschaftssanktionen der Europäer durchaus ein scharfes Schwert.
Herr Reinicke, was würden Sie sich da wünschen, auch von der Bundesregierung und von Europa?
Ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, gerade dadurch, dass wir jetzt die Sanktionen gegen die Revolutionsgarden dort jetzt durchgesetzt haben. Und auch da zeigt ja die Reaktion. Hat länger gedauert, muss man dazu sagen, auch die letzte und die jetzige Bundesregierung haben das versucht. Es gab Widerstand innerhalb der Europäischen Union, der ist jetzt vorbei. Also man hat es durchgesetzt und auch sehr schnell durchgesetzt. Also das macht schon einiges aus. Und ich glaube, dass wir auch, dass Deutschland, und da gebe ich Herrn Steinberg durchaus recht, und vielleicht Europa vielleicht eine viel höhere Attraktivität hat, als wir glauben. Und Sie haben es ja selber gesagt. Wenn wir uns in Europa darauf vorbereiten, dass wir jetzt eben doch wieder unsere eigenständige Rolle spielen wollen, unsere eigenständige Rolle soll auch eher in einer regelbetonten Politik sein, dann hat das eine Attraktivität, die man nicht unterschätzen soll. Da fangen wir jetzt erst mit an, da müssen wir noch eine ganze Menge dran tun, aber die Richtung ist schon bekannt. Also deswegen glaube ich, dass wir da durchaus auf dem richtigen Weg sind. Wir haben nun mal keine Waffen, mit denen wir vorangehen, aber wir haben andere Möglichkeiten.
Mhm. Frau Crane, erst nochmal, wenn man das vergleicht mit Venezuela, das haben Sie gesagt, das ist ja innenpolitisch erst also unterschiedlich aufgenommen worden, nicht nur positiv. Jetzt hat Donald Trump ja im Wahlkampf immer gesagt, er will sich eben nicht gerade so einmischen. Also was denken Sie jetzt, wie sehr wird es auch überhaupt wahrgenommen?
Er ist sehr zerrissen. Er möchte den Nobelfriedenspreis und ist eigentlich sehr beleidigt, dass er ihn noch nicht erhalten hat. Auch ganz sauer auf Norwegen und hat gesagt, vielleicht wird er sich nicht mehr so viel bemühen um Frieden in Zukunft, weil Norwegen das noch nicht mit dem Preis belohnt hätte. Von daher, das ist sehr schwer zu schätzen, inwieweit das in die Waagschale fällt bei seiner Entscheidung. Klar ist, das amerikanische Die Öffentlichkeit begrüßt Interventionen, wenn sie kurz und erfolgreich sind. Das war zum Beispiel die Bombardierung im letzten Juni. Soweit wir wissen, war es erfolgreich in dem Sinne, dass sehr viel zerstört wurde von den Nuklearanlagen. Aber das ist hier eine andere Situation. Würden die jetzt versuchen, durch die Tötung von Khamenei oder von sonstigen wichtigen Führungsfiguren eine Regimeveränderung zu bewirken, hat Khamenei natürlich gesagt, Iran würde mit voller Macht zurückschlagen. Und da wären amerikanischen Kasernen im Nahen Osten, in der Region, auf jeden Fall eventuell Ziele für einen iranischen Angriff. Und darüber hinaus auch Verbündete von den Vereinigten Staaten in der Region. Von daher könnte es schnell vielleicht doch deutlich messier werden als in Venezuela. Auf der anderen Seite, und das würde ich lieber hier fragen, inwiefern man denkt, dass Iran tatsächlich diese Kapazität und diesen Willen hätte, eine solche Konflagration in der Region auszulösen.
Weil Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben die Zeit genutzt, um weiter an Ihrem Atomprogramm zu arbeiten. Also Herr Steinberg, wie gefährlich ist Iran und wie mächtig?
Ich glaube, dass das Risiko beherrschbar ist für das amerikanische Militär. Aber es hängt so ein bisschen davon ab, was die Amerikaner denn planen. Es gibt aus meiner Sicht so drei verschiedene Szenarien. Das eine ist ein eher symbolischer Schlag. Der wäre aus meiner Sicht eher in der Anfangszeit, Anfang Januar, realistisch gewesen. Da hätte es vielleicht vor allem das Hauptquartier der Basij-Milizen getroffen, die ja maßgeblich verantwortlich waren für die Niederschlagung der Proteste. Also wie gesagt, nicht so sehr realistisch. Eine zweite Option wäre das Raketenprogramm, an dem die Iraner ordentlich weitergearbeitet haben, etwas gründlicher zu zerstören. Man muss ohnehin sagen, das Raketenprogramm ist nur so zu etwa 30% zerstört worden im Junikrieg 2025. Und das dritte und vielleicht interessanteste Szenario, wenn es um die Frage geht, ist denn ein Sturz möglich, wäre den obersten Führer anzugreifen, aber auch führende Militärs, und zwar Armee, Revolutionsgarden, vielleicht einige wichtige Minister. Und durch solche Luftschläge zu versuchen, Konflikte innerhalb der Machtelite zu schüren. Ja. Das wäre natürlich das Prinzip Hoffnung, aber das ist durchaus ein Szenario, das diskutiert wird. Und die iranische Reaktion hängt natürlich davon ab, wie die Amerikaner vorgehen. Die Iraner sind durchaus in der Lage, vor allem Anlagen im Osten von Saudi-Arabien, den Flughafen von Al-Udeid in Katar, den Hafen von Jabal Ali, ganz wichtig für das US-Militär, in Dubai anzugreifen. Aber ich glaube doch, dass die Amerikaner gemeinsam mit ihren Verbündeten in der Region alle Mittel haben, um die ganz großen Schäden zu verhindern. Wir haben doch die letzten zwei Jahre gesehen, dass das iranische Militär insgesamt, vor allem die Garden, doch sehr viel schwächer sind, als das die Propaganda vielleicht vermuten lässt.
Von diesen drei Szenarien, die Guido gerade skizziert hat, die Zerstörung oder also eine Richtung auf das Raketenprogramm ist nicht unwahrscheinlich. Denn wenn man wissen will, was macht die Trump-Regierung, lohnt es sich immer zu schauen, was sagt die Heritage Foundation. Diese Heritage Foundation ist der Autor von dem berühmten Projekt 2025. Und sie hatten einen Plan für eine Bombardierung der Nuklearanlagen, die 1:1 ausgeführt wurde im letzten Juli. Die hatten wirklich ein 3-Seiten-Papier, was genau das schilderte, was dann auch passiert ist. Von daher, wenn man deren Programm anschaut für Iran, steht das ballistische Raketenprogramm sehr hoch, weil man glaubt, dass Iran Fähigkeiten entwickelt für Raketen, die irgendwann auch Amerika, also das Territorium der Vereinigten Staaten, erreichen könnte. Und von daher würde ich sagen, das ist nicht unwahrscheinlich. Der dritte Szenario, was dafür sprechen könnte, Trump in seiner ersten Amtszeit hat den General Suleiman umgebracht. Und auch das sieht er als ein sehr, sehr erfolgreicher Präzedenzfall für eine mögliche Aktion. Von daher, also gebe ich dir recht, das sind sehr, sehr plausible Szenarien. Ja.
Herr Gisera, Sie haben vorhin gesagt, dass das gut war, dass dieser Atomwaffenvertrag gekündigt worden ist. Wenn aber jetzt wieder verhandelt über neue Verträge, ist das dann nicht auch schlecht?
Aus meiner Sicht wäre das schlecht. Aus meiner Sicht sollte man nicht mehr mit diesem Regime Verhandlungen dieser Art führen. Ich glaube, dass Sie haben das ja vorhin auch völlig zu Recht gesagt, dass dieses Regime vor allem strategisch sehr, sehr gut aufgestellt ist, wenn es darum geht, Prozesse zu verlangsamen oder für sich selbst, für das eigene Überleben Zeit zu gewinnen. Und meiner Meinung nach sind diese Grundzüge wieder bei den möglichen Verhandlungen, auch seitens der iranischen Seite, erkennbar. Ich will noch mal zu diesen Optionen ganz kurz was sagen, weil Sie auch Venezuela angesprochen haben. Natürlich kann man immer bewerten, ob das alles auch völkerrechtlich in Ordnung war, was da passiert ist. Das ist eine andere Debatte. Aber die Wirkung dieser militärischen Aktion in Venezuela darf man nicht auch für die iranische Debatte unterschätzen. Denn die Mullahs haben das sehr genau beobachtet, was in Venezuela passiert ist, über welche Fähigkeiten auch die amerikanische Seite verfügt. Und das hat sie mehr beängstigt.
Aber trotzdem gab es keinen Regime-Change in Venezuela.
Nein, das ist völlig klar. Aber die haben natürlich Angst davor. Und Sie haben ja Herrn Soleimani angesprochen vor einigen Jahren. Im Sommer haben wir ja das bei dem Revolutionswächter General Herrn Salami auch erlebt. Das ist ja auch ein Ziel da. Da gehören enorme Fähigkeiten dazu, überhaupt Ziele dieser Art zu erreichen. Und natürlich ist das so, wenn Sie die Säulen des Regimes treffen, und diese Persönlichkeiten sind nun mal die Säulen des Regimes, wenn Sie die Säulen dieses Regimes ausschalten, dann ist natürlich dieses System massiv dann bedroht. Mhm. Und Rest der Revolution, das müssen schon die Menschen im Iran machen. Mhm. Und da kann man auch nicht erwarten, das sage ich immer wieder auch an die iranischen Freunde, ihr könnt nicht erwarten, dass die Amerikaner für euch hier die Demokratie schaffen. Das müsst ihr am Ende des Tages auch selbst machen.
Mhm. Wenn Herr Gisera sagt, es wäre besser eigentlich nicht zu verhandeln, wie sehen Sie das denn? Also wenn man jetzt konkret auf diese Gespräche, die morgen stattfinden sollen, schaut. Also wäre es sinnvoll zu sagen, wir fahren da mal hin, aber eigentlich wollen wir kein Ergebnis?
Nein, ich glaube, man sollte schon verhandeln, einfach um auch sich dem Vorwurf nicht aussetzen, dass man es nicht probiert hätte. Aber ich glaube schon an den unterschiedlichen Positionen. Also die Iraner wollen ja ausschließlich über das Atomprogramm verhandeln und die Amerikaner über die vier Punkte, die wir vorhin genannt haben, sieht man schon, wie kompliziert es sein wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich die arabischen Staaten auch versucht haben, hier zu vermitteln, weil sie auch Sorgen davor haben. Wir haben es ja gerade eben gehört, was bei ihnen passieren könnte. Also die Türken, die Kataris und die Ägypter haben ja im Grunde genommen diesen Vermittlungsvorschlag vorgelegt. Also da jetzt zu sagen, wir machen das nicht, können sie auch die Amerikaner gar nicht leisten im Verhältnis zu den anderen arabischen Staaten. Also man wird mal sehen, was passiert. Wie gesagt, die Iraner neigen dazu, das falsch einzuschätzen. Das haben sie ja auch, Arachi hat das ja auch in Genf getan, als es in die ersten Gespräche ging. Ich vermute mal, dass sie das hier auch tun werden. Also da muss man jetzt einfach mal abwarten. Und ist auch Spekulation, weil man letztendlich diese Dinge nicht eins zu eins vorherplanen kann. Das ist das Dramatische oder das Schwierige daran. Die Frage ist, wird es besser sein, wenn man nichts macht oder wenn man etwas macht? Und das ist letztendlich eine Entscheidung, die wahrscheinlich Trump dann letztendlich selbst treffen wird. Wir wissen nicht, wie es
aussieht. Wie viel Vertrauen haben Sie in sein Verhandlungsteam, Steve Witkoff und Jared Kushner, die ja auch über die Ukraine verhandeln und eigentlich in all diesen Regionen irgendwie zu Hause
sind? Also Vor- und Nachteile. Natürlich ist es gut, wenn man sagt, es hat Verhandlungsteam, die sich in den ganzen Details auskennen und dann auch seit langer Zeit erfahren sind. Das ist hier nicht der Fall. Allerdings ist es auch gar nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der natürlich alle inzwischen auch Verhandlungserfahrung hat und tatsächlich alle Dinge zusammensieht. Sonst sieht man das immer getrennt. Also beide haben alle Konflikte, Ukraine, Palästina, Iran im Blick und sehen das zusammen. Also ich sitze nicht mit am Verhandlungstisch, weiß nicht, wie sie das machen. Ich glaube, sie sind da vielleicht am Anfang ein paar Mal reingefallen, aber ich würde sagen, lassen wir uns mal gucken, lassen wir mal sehen.
Herr Steinberg, wie zuversichtlich sind Sie da in dieses Team auch?
Ja, ich bin da nicht wirklich zuversichtlich. Ganz einfach deshalb, ich hätte jetzt diese Antwort auch von Herrn Reinicke erwartet. Ich glaube, dass man Profis dabei braucht. Und es ist doch ganz, ganz offensichtlich, dass in der amerikanischen Regierung es auch diesen Bruch gibt zwischen den Profis angeführt vom Außenminister Marco Rubio, der in der Regel auch die vernünftigeren Positionen vertritt, und dem Wittstock-Kushner-Lager, bei dem ich immer Sorge habe, was die da vielleicht gerade mit den Iranern verhandeln und wo sie dann vielleicht ein, zwei, drei Tage später feststellen, dass das gar nicht die amerikanische Politik ist. Also ich bin da schon sehr schockiert, wie viel Dilettantismus die Amerikaner sich da leisten.
Ganz kurz zum Schluss noch, Herr Djezeray, am Wochenende gibt es, glaube ich, mehrere Kundgebungen als Solidarität mit der Protestbewegung im Iran. Wie wichtig ist das, dass Menschen hier auch diese Solidarität zeigen? Wie kommt das an?
Wie das im Iran ankommt, das kommt sehr gut an, weil das ganz klar ein Zeichen der Solidarität ist. Es wird ja auch gezeigt, dass die Exil-Community sich voll solidarisiert. Aber am Ende des Tages, die Wahrheit ist nun mal im Iran und dort müssen die Weichen gestellt werden.
Vielen Dank Ihnen für diese Diskussion, Frau Crane, Herr Reinicke, Herr Djezeray und Herr Steinberg. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde diese Woche. Bis dann, bleiben Sie bei uns. Tschüss.